In der Schmerzbehandlung geht man schon 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon nicht erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Mein Gast heute ist keine Patientin. Sie hat allerdings mit vielen Klienten zu tun. Nein, sie ist auch keine Anwältin. Es ist die Psychologin Petra Dahl. Um Petra Dahl zu beschreiben, habe ich auf ihrer Website geschaut. Dort fiel mir unter der Rubrik über mich gleich der erste Absatz auf, der die Überschrift Mein Weg trägt. Dort schreibt sie, etwas zu oder über sich selbst zu sagen, ist schwierig. Auch oder besonders für eine Psychologin. Den Weg zu beschreiben, den ich in meinem Leben gegangen bin, erscheint mir einfacher. Was für eine schöne Einleitung. Ich habe natürlich darüber nachgedacht und festgestellt, ich würde es, glaube ich, genauso machen. Als Psychologin hat sie eine langjährige Berufserfahrung. Sie ist immer neugierig geblieben und kennt ihre Grenzen. Ich scheue mich nicht, Patienten an einen Kollegen zu verweisen, schreibt sie auf ihrer Website. Ihr großes Netzwerk hilft ihr, über den Tellerrand zu schauen. Sie lernt auch gerne von anderen Berufszweigen und möchte nicht in dem psychologischen Denken verhaftet sein. Dadurch erhält sie sich ihre Bodenständigkeit. Durch ihre klare Sprache ist sie für jedermann gut verständlich. Zusätzlich ist sie unglaublich flexibel, denn sie arbeitet nicht nur im persönlichen Kontakt, sondern auch über die digitalen Medien und per Telefon. Auch vor einem Hausbesuch scheut sie sich nicht. Sie arbeitet flexibel in den Tageszeiten und auch am Wochenende, wenn sie dies für notwendig erachtet. Termine versucht sie immer zeitnah zu vergeben und in dringenden Fällen bekommt sie auch noch in der gleichen Woche einen Termin hin, wie sie auf ihrer Website schreibt. Petra Dahl haben schon immer verschiedenste Themen fasziniert und eins davon waren Heilpflanzen. So kam sie auch dann zu Cannabis. Dadurch konnte sie auch den verkehrspsychologischen Teil ihrer Arbeit mit den Kenntnissen zu der Heilpflanze Cannabis verknüpfen. Aber jetzt zu meinem Gast. Ja, hallo Frau Dahl. Schön, dass Sie mit mir dieses Gespräch heute führen. Wie Sie ja wissen, normalerweise spreche ich immer mit Patienten. Sie sind nun keine Patientin, Sie sind Psychologin. Und das finde ich besonders spannend heute. Mögen Sie sich einmal selber vorstellen?
Aber gerne. Also mein Name ist Petra Dahl. Ich bin Diplompsychologin, Fachpsychologin für Verkehrspsychologie und für Rechtspsychologie. Ich arbeite mit systemischer Ausbildung und habe eine mobile Praxis, mit der ich meine Patienten aufsuche, sodass ich in Präsenz mit denen arbeiten kann. Das ist meine primäre Tätigkeit. Und daneben bin ich Organisatorin der Deutschen Cannabisakademie und organisiere mit vielen anderen zusammen Ausbildungen zum zertifizierten Sachverständigen für medizinisches Cannabis.
Toll, also sehr vielseitig. Ganz kurz die mobile Praxis. Ich habe ja so ein bisschen auf Ihrer Website gestöbert, die mich wirklich sehr begeistert hat. Und da ging es um den Bus-Sachverstand. Das ist ein Bus, den Sie ausgebaut haben, mit dem Sie dann durch Deutschland reisen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da ich also meinen Schwerpunkt gelegt habe auf MPU, also sprich Patienten, die ihren Führerschein verloren haben, die ja dann nicht mobil sind, habe ich mir überlegt, dass es sinnvoll wäre, eine Praxis zu haben, mit der ich vor Ort sein kann und habe das zum Büro ausgebildet und jetzt fahre ich an Bahnhöfe oder an bestimmte Plätze und dann kommen die Klienten dahin Oder bei Cannabis-Patienten fahre ich durch ganz Deutschland, mache einen Pauschalpreis, sodass ich mit denen vor Ort arbeiten kann, weil das schon sehr umfangreich ist.
Was für ein Service. Also das habe ich tatsächlich noch nie vorher gehört. Das finde ich wahnsinnig, dass Sie das machen. Tolles Angebot, gerade eben für Klienten, die ihren Führerschein verloren haben oder die da nicht mobil sein können. Großartig. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema Cannabis gekommen?
Also ich habe eine psychologische Praxis seit mehr als 20 Jahren. In der habe ich anfänglich mehr Familienrecht gemacht und bin dann aber immer mehr in den verkehrspsychologischen Bereich gegangen. Und in 2016 kam der erste, also Cannabis-Patient zu mir. Cannabis ist bei MPU immer auch Thema als Droge, aber als Medikament eben nicht. Und der hatte damals eine Ausnahmegenehmigung und wollte seinen Führerschein wieder haben und damit hatte noch niemand Erfahrung. Also habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt und bin mit ihm einen Prozess gegangen von 2016 bis 2021. Und dann hat er seinen Führerschein wieder bekommen.
Wahnsinnig. Aber so lange hat das dann gedauert, bis er seinen Führerschein wieder erhalten hat?
Ja, also es war sehr schwierig mit der Begutachtung. Der war um 14.30 Uhr zur Begutachtung eingeladen und ist um 23 Uhr aus der Begutachtungsstelle raus. Normalerweise dauert einen halben Tag, aber es dauert niemals so lange. Aber das war das erste Mal, dass wir eine MPU mit medizinischem Cannabis gemacht haben. Die Gutachter hatten keine Ahnung. Wir wussten nicht genau, wir haben dann die Fragestellung erstellt. War echt schwierig das erste Mal, ja.
Wahnsinn. Also das ist, mein Gott, der arme Patient, der tut mir im Nachhinein noch leid. Was für ein Kampf, um überhaupt den Führerschein wieder zu erlangen. Wie sieht das denn aus, wenn Sie diese Vorbereitung machen, diese MPU-Vorbereitung? Haben Sie da eben hauptsächlich mit dem missbräuchlichen Konsum von Cannabis zu tun? Oder sind das eben auch Patienten, die Sie da vorbereiten? Wie sieht das aus?
Das ist eine Mischung aus beidem. Ich habe relativ viele Cannabis-Patienten, die aber häufig eine missbräuchliche Vorerfahrung haben. Das heißt, zwei Fragestellungen. Einmal Aufarbeitung des vorherigen illegalen Konsums, oft auch Polytox, also mit mehreren Drogen, und dann jetzt den Patientenstatus.
Und wenn Sie dann mit denen sprechen, versuchen Sie das Verhalten zu verändern, also die aus ihrer Suchtabhängigkeit herauszubekommen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also Begriff Abhängigkeit ist vielleicht nicht ganz angemessen. Die Cannabis-Patienten, die haben ja per se keine Abhängigkeit, sondern die haben eine Dauermedikation.
Nee, genau. Ich meine also diesen missbräuchlichen Gebrauch von Cannabis. Also jetzt nicht die Patienten, klar, die haben nicht diese Abhängigkeitserscheinung, aber jetzt der missbräuchliche Gebrauch, mit dem Sie auch zu tun haben, versuchen Sie da irgendwo therapeutisch einzuwirken, um sie aus dieser Abhängigkeit rauszubekommen?
Also MPU-Vorbereitung hört sich so an, als wäre das eine Lehre oder eine Art Ausbildung für den MPU-Kandidaten. Das ist es definitiv nicht. MPU ist eine sehr tiefgehende Therapie, die dauert zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Und es wird wie in jedem anderen therapeutischen Setting geguckt, woher kommt was, welche Fehleinstellungen mag es geben. Nicht nur bezogen auf die Droge, sondern auch insgesamt. Das Erste, was ich meinen Klienten sage, ist, ich möchte gerne, dass sie aus der Zeit mit mir so hervorgehen, dass sich ihr Leben verbessert hat.
Mhm.
Ja, und das ist mein persönlicher Anspruch.
Ja, ja, sehr schön. Aber kann das auch sein, dass mal ein Patient kommt und sich vorstellt, ja, ich gehe da jetzt ein paar Mal hin und zack, kann ich dann zur MPU, also schnell, ex und hopp, oder kommt das auch mal vor?
Ja, natürlich. Also fast alle Patienten, die kommen, oder alle Klienten, wie ich sie nenne, die kommen mit der Ansage, ich will meinen Führerschein, und zwar am besten gestern. Und ich will am liebsten gar nichts dafür tun. Und ich war nie abhängig und ich habe nur einmal konsumiert. Das sind so die Standardansagen. Das lasse ich alles erstmal so stehen. Der Klient hat immer recht, der sagt immer die Wahrheit. Und im Verlauf der Zeit erarbeiten wir uns dann eine realitätsgetreuere Wahrnehmung. Und dann kommt ganz häufig auch die Einsicht in Konsumdauer, Konsummuster, Konsummotive. Und daraus kann man dann eine vernünftige Arbeit platzieren.
So Patienten tatsächlich, die wirklich einmal Pech hatten und vielleicht einmal konsumiert haben und dann erwischt wurden? Gab es das auch schon mal? Oder ist das nur die persönliche Wahrnehmung des Patienten, dass er meint, ach, ich bin nicht abhängig, ich habe ja nur einmal einen Joint gerobbt in meinem Leben und dann ausgerechnet bin ich in eine Verkehrskontrolle geraten?
Also das hatte ich noch nie, muss ich sagen. Das liegt vielleicht auch an der Statistik, die sagt, auf 600 bis 800 Fahrten unter Einfluss von egal was, kommt eine erwischte Fahrt. Also die Wahrscheinlichkeit, beim Erstkonsum direkt erwischt zu werden, ist sehr gering. Abgesehen davon wird sich niemand, der als Erstkonsument irgendwas konsumiert hat, damit hinter Steuer setzen. Der würde sich gar nicht für fähig erachten.
Ja, das stimmt. Da haben Sie absolut recht. So, und Sie haben ja nun auch mit den Cannabis-Patienten zu tun. Was machen Sie denn mit denen? Also raten Sie denen zu einem Verkehrssicherheitstest, damit sie ihren Führerschein eben nicht verlieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie mit den Cannabis-Patienten zu tun haben?
Also Cannabis-Patienten haben ja eine Dauermedikation, unter deren Einfluss sie im Normalfall keinen Führerschein erworben haben. Das heißt, es gibt eine ganz unterschiedliche Situation im Führerscheinerwerb und dann in der jetzigen Fahreignung. Wir haben ja alle gesagt, wir übernehmen Verantwortung für unsere Fahreignung im Straßenverkehr. Von daher rate ich denen zu einem Leistungstest bei einem privaten Verkehrsmediziner. Die Begutachtungsstellen dürfen das nicht machen, aber ein Verkehrsmediziner kann das machen und der macht diesen Leistungstest unter dem Einfluss des Medikaments und damit hat der Führerscheininhaber nachgewiesen, dass er immer noch fahrgeeignet ist, auch unter Dauermedikation. Bei Bedarfsmedikation ist es schwierig, da kann man nur schwer Prognosen aussprechen, aber bei Dauermedikation ist es eigentlich kein Problem. Und dieses Ergebnis des Leistungstests nimmt der Patient einfach nur mit, so wie er sein Rezept, seine Verordnung im Fahrzeug mit sich führt. Und dann wird die Polizei eventuell melden an die Kreisverwaltung oder an die Führerscheinstelle. Aber die Führerscheinstelle wird in den seltensten Fällen irgendetwas unternehmen. Denn der Mensch hat ja auf eigene Verantwortung schon einen Leistungstest gemacht.
Okay, also ist das dann so eine Art Freifahrtschein? Wenn er das freiwillig gemacht hat, kann man sich das so vorstellen? Also, oder zumindest ist die, okay, ich merke schon, die Gefahr ist geringer, dass ihm der Führerschein entzogen wird.
Das kommt eben drauf an. Also, wenn er vorher auffällig war, dann ist die Gefahr immer noch groß. Ja. Wenn er ein reiner Patient ist, dann wird der Sachbearbeiter mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, okay, du bist deiner Verantwortung gerecht geworden und wir unternehmen da nichts, wenn bekannt wird, dass der Patient Auto fährt. Grundsätzlich gibt es keinen Freifahrtschein für Patienten. Immer eine Einzelfallbegutachtung, bei der ganz viele diverse Punkte angeschaut werden müssen, von Compliance, Adherence. Also wie arbeitet der mit dem Arzt zusammen? Wie geht er mit seiner Dosierung um? Kommt er mit der Einstellungsphase zurecht? Prüft er sich selber? Ist ganz, ganz viele tausend Punkte, die da abgefragt werden müssen.
Was natürlich eine Besonderheit tatsächlich bei Cannabis-Patienten ist, denn ich meine, es gibt ja auch andere Medikationen, die Fahrtüchtigkeit einschränken. Da gibt es sowas ja nicht, ne? So ein Überprüfungsverfahren, gibt es das da auch? Also wenn ich ein Antidepressivum nehme oder andere Medikationen, schwere Schmerzmittel, ne, Opioide und so weiter, die schränken ja auch meine Reaktionsfähigkeit, meine Fahrtüchtigkeit ein. Da habe ich tatsächlich noch nicht gehört, dass ich da so einen Verkehrssicherheitstest machen müsste, wenn ich das nehme.
Leute mit Diabetes, die nicht richtig eingestellt sind, haben häufig NWU. Oder Menschen in Substitutionsbehandlung, Opioidproblematiken, Schmerzmittel, Antidepressiva. Also es gibt ganz viele Medikamente, die die Fahreignung einschränken. Und wenn diese Fahrer auffällig werden, dann werden die auch zur MPU geladen, zur Einzelfallprüfung. Das ist bei allen vereignungsrelevanten Medikamenten so. Und das war schon immer so. Allerdings neigen Cannabis-Patienten aufgrund der Mundpropaganda dazu, sich als alleinige Opfer zu sehen. Da ist insofern was Wahres dran, als dass die Polizei natürlich geschult ist auf die Wahrnehmung des Drogenkonsums Cannabis. Und von daher fällt denen natürlich eher auf, wenn jemand Cannabis konsumiert hat, als wenn jemand ein hartes Schmerzmittel, ein Opioid oder irgendwas anderes konsumiert hat. Das sehen die dann nicht. Das ist dann eher Zufall, wenn das auffliegt.
Okay, das ist interessant. Ja, also auf jeden Fall Ihr Rat, so einen Verkehrssicherheitstest zu machen, freiwillig sich da schon zu öffnen der Sache gegenüber, damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Führerschein entzogen wird, geringer wird, auch wenn es so eine Einzelfallprüfung ist natürlich. Ich denke mal, Patienten, die schon aus dem Freizeitkonsum kommen, das sind ja viele Patienten, die das vorher im Freizeitkonsum ausprobiert haben, festgestellt haben, oh, das hilft mir sehr gut und sich dann zu einem Arzt begeben haben, sich eine Verschreibung geholt haben, die sind wahrscheinlich gefährdeter als Patienten, die von Anfang an als Patienten gegolten haben, schätze ich mal.
Jede vorherige Auffälligkeit macht es natürlich total schwierig, weil Otto Normalverbraucher denkt dann erstmal, okay, da hat sich ein Kiffer legalisiert durch ein Rezept. Und wir haben leider auch einige Trittbrettfahrer, die genau das tun, die dann natürlich diese negative Meinung auch bestätigen. Aber die meisten Cannabispatienten sind vollkommen gerechtfertigte Cannabispatienten. Und die haben häufig, wenn überhaupt, Selbstmedikation im Vorfeld nur gering betrieben und nicht langfristig, weil BfArM-Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen gibt's ja schon sehr lange, ich glaube seit 2011. Also jeder, der als Patient gelten wollte, hatte die Möglichkeit, sich sehr früh eine BfArM-Ausnahmegenehmigung zu holen.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Sie haben mir gerade schon zwischendurch ein Stichwort gegeben, Legalisierung. Ich weiß, wir haben telefonisch darüber gesprochen. Sie möchten auf keinen Fall dafür Stellung nehmen. Ich will Sie auch um Gottes Willen nicht quälen mit den Plänen der Ampelkoalition, die haben. Ich möchte das wirklich nur in Bezug setzen zu den Cannabis-Patienten, was da auf sie zukommen könnte. Die erste Säule sind ja Social Clubs und Eigenanbau. Wie schätzen Sie das ein? Führt das dazu, dass Patienten dann wieder in die Selbstmedikation getrieben werden?
Schwierig. Also es ist im Moment sehr schwierig abzuschätzen, weil die Aussagen ja auch immer so unterschiedlich sind und man nicht wirklich weiß, was kommen wird. Ich denke, wir haben 94 den ersten Schritt gemacht, dass geringe Mengen zum Eigengebrauch bei Konsumenten nicht strafbar sein sollte, was aber leider nie auf Bundesebene reguliert wurde. Das heißt, wir haben seit 26 Jahren sehr unterschiedliche Länderregelungen. Und es wäre sehr sinnvoll, jetzt eine eindeutige Länderregelung zu finden. Wenn wir uns angucken, wie die Konsumfrequenz ist, die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogenkonsum untersucht es ja regelmäßig, dann sind es ungefähr 77%, die einmal im Monat konsumieren, 10%, die einmal die Woche konsumieren und 12%, die täglich konsumieren. Das heißt, wir haben schon eine Gruppe an Menschen, die ich als gefährdet betrachte, bei den Freizeitkonsumenten. Und wir haben leider viel zu wenige Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen. Wir haben einen Psychotherapeutenmangel. Wir haben zu wenig Einrichtungen, wo Menschen Hilfe suchen können. Da wäre was dran zu ändern, aber da kämen wir jetzt in die Diskussion über das Gesundheitssystem. Das
lacht. Nein, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Ich befürchte einfach, dass Patienten, die keine GKV-Übernahme haben, Kostenübernahme haben, dass die dann natürlich sagen, naja, bevor ich jetzt hier ein Privatrezept bezahle und so weiter, baue ich meine Pflänzchen lieber selber zu Hause an oder schließe mich einem Social Club an. Das, so die Befürchtung habe ich einfach. Und Patienten gehören für mich zum Arzt, also die müssen irgendwo vom Arzt begleitet werden. Und vor allen Dingen sollte ihre Medikation kontrolliert sein in der Qualität und im Wirkstoffgehalt. Das sehe ich auch eher bei Apotheken angesiedelt tatsächlich und jetzt nicht in meinem Eigenanbau, obwohl viele Patienten natürlich, die sich mit Eigenanbau jetzt auskennen, sowieso denken, sie können es besser als die professionellen Anbauer. Also ganz schwierige Situation finde ich jetzt persönlich.
Also ich glaube, dass Apotheken der richtige Ort für die Abgabe sind, für Patienten, ganz klar. Unter anderem auch, weil Apotheken mit Ärzten kommunizieren, weil Medikation mit abgesprochen werden kann, Wechselwirkungen erklärt werden können, etc. Auf der anderen Seite, ich stimme Ihnen nicht ganz zu. Ich glaube, dass viele der Menschen, die langjährigen Anbau schon betrieben haben, illegal, darin deutlich besser sind als die aktuellen Cannabisunternehmen. Die wissen mehr über die Lagerung, die wissen mehr über Terpene, Flavonoide. Also von daher weiß ich nicht, ob die nicht gutes Cannabis anbauen können. Aber Patienten sind ja oft keine langjährigen Konsumenten gewesen vorher. Ja, also denen den Anbau zu übergeben, halte ich für sehr kritisch. Es sei denn, sie haben eben eine gute Anleitung. Aber insgesamt sollte Medizin da bleiben, wo sie hingehört, bei Apotheken, Ärzten.
Sehe ich genauso, aber interessant der Ansatz, dass wenn man langjährige Erfahrung hat, dass man da wahrscheinlich besser ist als die professionellen Anbauer. Finde ich schön. Das gibt mir auch selber nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Könnte das zu weniger Forschung führen? Was meinen Sie?
Mit Sicherheit. Also wir haben ja eh schon das Problem, solange Cannabis noch in BTM ist, ist Forschung immer eingeschränkt gewesen. Ja, jetzt ist es ein bisschen einfacher, aber wir haben immer noch viel zu wenig Forschung. Wir haben viel Forschung aus dem Ausland. Wir haben viele sehr schlecht gemachte Studien, leider sehr, sehr schlecht gemachte Studien. Da müsste deutlich mehr passieren, damit die Patienten eher auf der sicheren Seite sind, eine bessere Argumentation haben für eine Kostenübernahme. Aber sie werden ziemlich alleine gelassen.
Ja, sehe ich genauso. Wie sehen Sie die Gefahr für den Straßenverkehr ein?
Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Studien. Fahrradfahrende Cannabiskonsumenten, Autosimulations-Cannabiskonsumenten. Es gibt sehr wenig Einschränkungen bei Cannabis und im Straßenverkehr. Es gibt sie aber. Also Spurverhalten scheint irgendwie problematisch zu sein. Was ich eher problematisch sehe, ist, dass all die Tests, die Leistungstests an Computern durchgeführt werden. Und insbesondere die jüngeren Menschen haben ja sehr viel Computererfahrung. Von daher weiß ich nicht, wie objektiv diese Laboruntersuchung ist. Das Zweite, ich glaube, dass Fahrten unter Cannabis erst dann problematisch werden, wenn sie lang und eintönig sind. Also weil dann die Konzentration schwindet.
Ja klar, das tut es ja auch schon, wenn man nicht Cannabis konsumiert hat. Das ist ja da schon genauso.
Das Problem bei Cannabis ist der Stoffwechsel. Also wir können einfach keine vernünftigen Grenzwerte festlegen. In Amerika gab es Untersuchungen mit 5 Nanogramm pro Milliliter. Aber auch da war nicht ganz klar, ab wann ist eine Wirkungsgrenze erreicht, unter der man eben nicht mehr gescheit fahren kann. Das ist insgesamt hochproblematisch und da werden wir in den nächsten Jahren auch keine gute Lösung für finden. Es geht halt nicht wie bei Alkohol, dass man eine feste Promillegrenze fest.
Absolut. Also ich denke auch, das wird die große Schwierigkeit werden, das wirklich festzulegen, weil das eben auch so im Fettgewebe gespeichert wird, wieder abgegeben werden kann und so weiter. Also wir haben ja eine große Problematik dabei. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das geregelt wird. Ich denke, Sie auch. Und Sie werden wahrscheinlich mehr als genug zu tun haben.
Ja, das habe ich jetzt schon. Und ich finde es sehr schade. Also ich finde vor allen Dingen die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten sehr schade. Ich denke, da gibt es eine persönliche Problematik dahinter, die bearbeitet werden sollte und kann. Und da aber noch einen drauf zu besetzen und Strafen zu verhängen und mit Strafen zu drohen, das ist vollkommen unangemessen.
Ja, ich denke auch, das ist auch der falsche Ansatz. Wir sollten eher auf Aufklärung zählen. Ne, und Jugendschutz ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also das fehlt mir auch noch sehr in dem Programm. Auch wenn es immer nach vorne getragen wird, kann ich da noch nichts erkennen, dass da irgendwas passiert ist, irgendwelche Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit das mal vorangeht, dieser Punkt.
Wir haben es verpasst. Also wir müssten in der Schule Ernährung und Konsum unterrichten. Ja, und dann hätten wir mündige Erwachsene, die auch wirklich entscheiden könnten. Und die dann bewusst sich für einen Rauschzustand entscheiden und sich auch der Konsequenzen bewusst sind. Aber das haben wir leider nicht. Wir haben freigegebene Drogen wie Alkohol, die hochgradig schädlich sind. Da gibt es in England den Neurologen und Psychiater David Nutt. Der hat dazu super gute Untersuchungen gemacht und hat die einfach mal in der MCDA-Studie in eine Reihenfolge gebracht nach Unterscheidungsmerkmalen wie tödlich oder psychische, physische Schäden. Da ist Cannabis relativ irrelevant unter diesen Drogen. Ja, und Alkohol steht immer an erster Stelle. Und es ist eigentlich ganz gruselig, dass wir Alkohol der Bevölkerung in breiter Masse zur Verfügung stellen und ohne, dass wir sie aufklären. Also selbst wenn wir an die Promillegrenze denken, wenn man mal eine Umfrage machen würde in der Bevölkerung, dann sind die Leute der Überzeugung, dass 0,8 die Promillegrenze ist. Und das ist sie seit Jahren nicht mehr. Also da herrscht Unwissen ohne Ende. Und wenn man die fragt, wie viel sie trinken dürfen und noch Auto fahren dürfen, dann sind wir bei 2 Flaschen Bier oder 3 Flaschen Bier a 0,5. Und da wird es schon kritisch mit einer Auffälligkeit. Aber das ist den Menschen nicht bewusst, leider.
Absolut. Also das sehe ich genauso wie Sie. Auch die Gefährlichkeit der Droge Alkohol sehe ich genauso wie Sie. Ich glaube, da steckt großer Lobbyismus dahinter, der eine genügende Aufklärung verhindert. Hat man so das Gefühl, weil das wundert mich auch tatsächlich immer wieder. Wie sehen Sie das? Mehr Arbeit oder weniger Arbeit für die Polizei?
Wenn legalisiert wird?
Ja.
Naja, erstmal mehr Arbeit, zumindest im Straßenverkehr, weil es den Konsumenten nicht klar sein wird, dass sie irgendwo irgendwie konsumieren können, aber dann im Straßenverkehr nicht unterwegs sein dürfen. Weil die Aufklärung über den Carbonsäuregehalt, also über das letzte Abbauprodukt von aktivem THC, dass dieser Carbonsäuregehalt immer noch zu einem Entzug des Führerscheins führen kann, weil damit Konsum nachgewiesen ist, das ist alles in der breiten Bevölkerung nicht bekannt. Und ich befürchte, dass die Polizei dadurch erstmal sehr viel aktiver sein muss.
So, jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Frage, weil mich das brennend interessiert, weil ich das auf Ihrer Website gelesen habe. Sie waren auch als Nachtwächterin tätig. Da habe ich gelesen und das fand ich so großartig. Können Sie ganz kurz mal erzählen, wie sind Sie darauf gekommen und wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe in 2013 die Praxis geschlossen, also meine Selbstständigkeit beendet, weil ich aus den familienrechtlichen Verfahren unheimlich viele Drohungen erhalten habe und das einfach irgendwann die Belastungsgrenze erreicht hatte.
Mein Gott, ja. Mhm.
Dann bin ich erstmal quer durch Deutschland getingelt und habe überall angestellt gearbeitet und bin 2015 zurückgekommen, habe die Praxis wieder eröffnet, aber eher mit Schwerpunkt NPU und mache keine familiengerichtlichen Verfahren. Und in der Zeit, die Praxis war nun wieder voll, aber ich habe gemerkt, dass es mir schwerfällt, mit sozusagen normalen Menschen außerhalb der Klienten in Kontakt zu kommen. Also klar habe ich einen Freundeskreis, aber man trifft sich halt nur ab und zu und die sind auch häufig in andere Dinge eingebunden als ich. Und dann habe ich mir überlegt, dass es ganz schön wäre, andere Menschen kennenzulernen. Und da, wo ich Nachtwächter gemacht habe, da sind Sportgruppen, da sind Touristen. Und da habe ich dann von abends um 6 bis morgens um 7 gearbeitet, habe ganz viele Nächte mit Leuten über alles Mögliche diskutiert und gesprochen, habe viele tolle, tolle Menschen kennengelernt und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Was für eine tolle Geschichte, was für eine tolle Idee. Sehr schön. Frau Dalk, vielen, vielen Dank für dieses wirklich ausgesprochen interessante Gespräch. Toll, dass Sie das mit mir geführt haben. Und Sie haben, glaube ich, einen sehr guten Eindruck jetzt vermittelt in die Hintergründe der MPU, wie man sich vorbereiten kann, was das bedeutet, wie lange das auch dauern kann. Also vielen Dank dafür, dass Sie da so ausführlich Stellung bezogen haben. Danke. Und dass Sie auch kurz mit mir über die Legalisierung gesprochen haben, auch wenn Sie es eigentlich nicht wollten. Ich weiß. Aber danke dafür.
Also ich danke Ihnen, dass ich da sein durfte. Es war ein sehr nettes und sehr, sehr angenehmes Gespräch.
Schön, das freut mich. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Petra Dahl ist Fachpsychologin für Verkehrspsychologie und Rechtspsychologie. Sie ist als Organisatorin der Deutschen Cannabis-Akademie tätig, wo sie mit noch vielen anderen die Ausbildung zum zertifizierten Sachverständigen Medizinalcannabis betreut. Sie hat auch eine mobile Praxis. Sie besteht aus dem Bus Sachverstand, der zusätzlich als örtlich ungebundene Praxis und Büro dient. Durch ihren Schwerpunkt MPU fährt sie auch mal zu den Patienten. Die haben ja schließlich ihren Führerschein verloren und sind nicht so mobil, sagt sie. Deshalb empfängt sie die Patienten auch mal in der Nähe von Bahnhöfen, die sie auch ohne Führerschein gut erreichen können. Was für ein toller Service, was ich vorher noch nie gehört habe. Sie fährt aber auch durch ganz Deutschland, um dann mit Cannabis-Patienten vor Ort arbeiten zu können. Den ersten Kontakt zu einem Cannabis-Patienten hatte Petra Dahl im Jahr 2016. Das war ein Patient mit einer Ausnahmegenehmigung, denn das war ja noch vor dem Gesetz für Cannabis als Medizin, was erst in 2017 erlassen wurde. Die Vorbereitung auf die MPU bedeutet, dass die Klienten eine Therapie durchlaufen, die auch schon mal ein Jahr dauern kann. Petra Dahl empfiehlt Cannabis-Patienten, einen Leistungstest bei einem unabhängigen Verkehrsmediziner durchzuführen. Das Ergebnis des Leistungstests sollte der Patient dann mit sich führen. Auf meine Frage, ob die Legalisierung zur Selbstmedikation von Patienten führen könnte, antwortet Petra Dahl, dass es wichtig ist, dass Patienten in der Obhut von Arzt und Apotheke bleiben sollten bei der Therapie mit Cannabis. Verkehrskontrollen und THC-Grenzwerte im Blut müssen noch genau geklärt werden. Die Aufklärung und der Jugendschutz müssen zwingend zeitnah aufgebaut werden. An den Schulen brauchen wir Unterrichtseinheiten zu Ernährung und Konsum von Drogen. Dazu gehört natürlich auch die Droge Alkohol. Durch die Legalisierung wird die Polizei erstmal mehr Arbeit haben und es gibt hier noch viel vorab zu klären. Und zu guter Letzt, Petra Dahl war auch schon mal als Nachtwächterin tätig und hat bei dieser Tätigkeit viele tolle Menschen kennengelernt. Was für ein spannender Lebenslauf. In der nächsten Folge des Hanfgesprächs werde ich dann wieder mit einer Patientin sprechen und meine Frauenreihe fortsetzen. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.